Deutschlandfunk Kultur. Das Feuilleton im Radio.
Mit Nana Brink. Schön, dass Sie uns zuhören an diesem Mittag. Und mein Gast in dieser Stunde ist der Dokumentarfilmer und Theaterregisseur Andres Feil, einer der profiliertesten Vertreter einer Kunst, die sich politisch einmischt. Und nur ganz exemplarisch genannt sind zwei von seinen Werken: Was, wenn nicht wir, über die Vorgeschichte der RAF 2010 und natürlich die große Doku über Boys 2017 auf der Berlinale. Schön, dass Sie bei uns sind, Herr Feil.
Ja, hallo Frau Brink.
Sie kommen gerade vom Land zu uns ins Studio. Wie wirkt denn die Stadt auf Sie?
Also natürlich wesentlich angespannter als jetzt ein Dorf in der Uckermark. Man merkt schon den Mehltau, der immer noch so über der Stadt liegt. Also das alles so gedämpfter und auch reduzierter ist. Und gleichwohl, wenn ich jetzt sozusagen von der Idylle des Frühlings in der Uckermark erzähle, dann ist dort eine ganz andere Krise schon wieder sehr spürbar. Nämlich man merkt, die Böden sind total ausgetrocknet jetzt nach 5 Wochen Trockenheit. Der Storch kommt eigentlich nicht mehr durch. Er klopft da mit seinem Schnabel an eine harte Oberfläche. Mhm. Bäume schlagen gar nicht mehr aus, also man sieht enorme Waldschäden dort. Also von daher ist es ganz merkwürdig, eigentlich von einer Krise in die andere zu kommen.
Aber der Klimawandel, der beschäftigt uns natürlich auch noch in dieser Stunde. Petersberger Klimadialog, der letzte Tag. Und natürlich gucken wir auch auf die Sorgen der Filmindustrie. Erstmal wollen wir uns der aktuellen Situation in der Corona-Pandemie widmen. Und zwar, die Reproduktionszahl ist erstmals seit Mitte März wieder auf 1,0 gestiegen. Das heißt, jeder Infizierte in Deutschland steckt im Schnitt eine weitere Person an. Das geht aus dem aktuellen Lagebericht des Robert-Koch-Instituts hervor. Mein Kollege Martin Mayer beobachtet das immer alles sehr genau. Was bedeutet das in der Konsequenz?
Also erstmal ist es ein Ausdruck dafür, dass wir eben noch immer in einer Pandemie drinstecken. Diese Basisreproduktionszahl ist ja so ein Wert, den man heranziehen kann, um zu gucken, wie breitet sich denn diese Pandemiewelle in Deutschland weiter aus. Wir waren bei Werten so um 0,7, das heißt, eine Person hat weniger als eine Person statistisch gesehen angesteckt. Jetzt ist das Ganze wieder leicht angestiegen. Woran das liegt, abschließend beurteilen kann man das nicht, denn das Ganze hat immer eine Verzögerung drin, hat aber vielleicht etwas damit zu tun, dass wir eben doch die ersten Lockerungen haben. Oder wenn man sich so die Berichte aus ganz Deutschland anguckt, ist die Frage, ob das mit dem Abstand alle noch ganz so diszipliniert durchhalten wie ganz am Anfang. Also möglicherweise ist das der Grund, warum diese Zahl jetzt wieder leicht angestiegen ist.
Ja, das eine sind ja eben dieser Zahlenwert, aber der ohne die Fallzahlen eben noch gar nicht so relevant ist. Das Entscheidende sind ja, wie viele Menschen tatsächlich stecken sich neu an. Wenn das jetzt ganz wenige wären, dann wäre eben dieser Reproduktionswert von 1 gar nicht so schlimm. Aber wenn es eben jetzt deutlich mehr werden, dann schlägt die Natur gnadenlos zurück. Und das heißt, wir können eigentlich nur weiter auf Sicht fahren. Ja, dieses alte Wort von Angela Merkel in dem Fall, glaube ich, zeigt es sich, da mit einer gewissen Demut heranzugehen, weil wir einfach ganz viel nicht einschätzen und nicht wissen können. Noch nicht.
Dann noch eine zweite Frage an Sie, Herr Mayer. Es gibt ja sowas wie Hoffnung. Ich traue mich das Wort ja schon gar nicht mehr so auszusprechen, aber es gibt Meldungen, dass es in Großbritannien vielleicht schon bald einen Impfstoff gibt. Was ist da dran?
Ja, da muss man wieder genau hingucken. Diese Meldungen gibt es ja immer wieder mal und die touren dann durch die Medien. Also erstmal vielleicht zu den Fakten. Es gibt weltweit ungefähr 70 bis 80 Projekte, wo mit Impfstoffen geforscht wird. Und das macht man eben auch in Großbritannien. Dort haben jetzt die ersten Versuche an Menschen begonnen. Dazu muss man immer sagen, die Entwicklung von so einem Impfstoff läuft in mehreren Phasen. Also man beginnt mit einer ganz kleinen Gruppe Freiwilliger, wo man erstmal guckt, ist der Impfstoffkandidat verträglich. Und genau das hat man jetzt in Großbritannien gemacht und gestartet. Das passiert in anderen Ländern schon. In Deutschland hat man das auch schon gemacht. Also da hat man diese allererste Phase der klinischen Studien schon eingeläutet. Die laufen insgesamt in 3 Phasen. Nun gab es in Deutschland Berichte, dass eine der Forscherinnen dort zitiert wurde und auch der britische Gesundheitsminister, es könnte im September einen Impfstoff geben. Mhm. Wenn man aber genau hinliest, dann sagen die nicht, es gibt im September einen Impfstoff, sondern wir sind dann wahrscheinlich, wenn es gut läuft, optimal läuft, in der letzten klinischen Phase. Also deswegen, auch das ist noch kein Durchbruch, sondern nur eines von vielen Projekten. Hoffentlich, das wünschen wir uns ja alle, ein erfolgsversprechendes.
Ja, aber auch noch etwas, was man mit Fragezeichen und mit einem Konjunktiv auch immer noch versehen muss. Andres Feil, wie erleben Sie denn die Diskussion über die Lockerung gerade? Es gibt ja so ein wildes Hin und Her. Fronten werden immer härter zwischen den Vorsichtigen und denen, die nach einer Aufhebung vieler Maßnahmen verlangen. Wie kommt das bei Ihnen an?
Also erstmal ist es ja gut, dass es diese Diskussion überhaupt gibt, also dass da Bewegung reinkommt. Ich glaube, also für mich persönlich ist ein Begriff eben wichtig, der Demut, weil wir ganz viel nicht wissen. Und ich glaube, das ist schwer auszuhalten, weil wir ganz schnelle Lösungen und jetzt hochfahren und wieder in eine Normalität zurückkommen, die es so einfach nicht mehr geben wird. Und da hilft mir persönlich, ich habe mich früher immer gewehrt gegen diesen Begriff, der war für mich immer katholisch angehaucht und bieder. Aber ich finde den für mich persönlich sehr produktiv, weil es einfach heißt, wir müssen uns auf Neuland begeben. Wir werden mit ganz vielen Variablen zu tun haben, zwar in der Ökonomie, aber genauso eben bei der Frage, wann kommt der Impfstoff und wie schnell wirkt er, welche Nebenwirkungen hat er, wie wird sich das insgesamt weltweit entwickeln, wann kommt Afrika, also Länder, die wir bislang noch überhaupt nicht auf dem Radar haben, wie wird es da einschlagen, möglicherweise vernichtend, verheerend. Wie wird sich die Wirtschaft langfristig entwickeln? Das sind so viele Variablen, die es auch auf der anderen Seite, wenn man mit diesem Augenmaß und auch Demut rangeht, wieder sehr, sehr spannend macht, weil sich ungeheure viele Chancen einer Andersgestaltung, Neubetrachtung ergeben. Also für mich ist es auch eine sehr, einerseits beängstigende, aber auch sehr produktive Möglichkeit, neu auf die Welt zu gucken.
Herr Feil, normalerweise wäre diese Frage wahrscheinlich ganz einfach zu beantworten. Vielleicht ist es sie auch, aber in diesen Zeiten ist ja alles ein bisschen anders. An was arbeiten Sie gerade als Filmemacher?
Also ich bin dabei, eigentlich wollte ich schon drehen, aber noch am Recherchieren, jetzt sozusagen mit etwas mehr Ruhe fertigzustellen, einen Film, der in die Zukunft geht, nämlich die Folgen des Klimawandels betrachtet aus dem Jahr 2034. Ein internationaler Gerichtsprozess. 31 Staaten des Südens verklagen die Bundesrepublik Deutschland aufgrund von Versäumnissen in der Klimaschutzpolitik. Und da gehen wir sehr in die Details der letzten 20 Jahre, was deutsche Klimapolitik geschafft und nicht geschafft hat. Und insofern passt es natürlich, ist es sehr aktuell, immer noch und immer weiter auf eine manchmal ja auch schmerzhafte Weise, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Mhm. Und das ruht aber im Moment, weil wir nicht drehen können.
Genau. Dieses Thema nehmen wir mit in die nächste Runde, weil uns beschäftigt ja auch noch der Petersberger Klimadialog. Der zweite und letzte Tag ist ja heute. Aber ich wollte noch mal ein bisschen hier auf das Kino zu sprechen kommen, auf die Filmindustrie. Kein Kino ist offen. Es können ja, wie Sie es gerade auch gesagt haben, nur begrenzt Filme gemacht werden. Das ganze Ausmaß dieser Krise für die Filmwirtschaft, das lässt sich ja eigentlich überhaupt noch gar nicht ermessen, vielleicht auch gar nicht erahnen. Sie haben schon gesagt, man kann gar nicht drehen. Wie könnte man denn sonst überhaupt drehen? Was hören Sie von Kollegen mit Abstandsregeln, Masken und so weiter?
Ja, es betrifft ja jetzt nicht nur mich als Regisseur oder Autor, sondern es betrifft ja die gesamte Filmwirtschaft. Also eine vom sozusagen Endstand dann des Kinos selbst, aber vorher der Verleiher, Produzenten, den Maskenbildner, den Regieassistenten. Also es ist ja eine ganze Industrie, die da lahmgelegt ist. Und die große Frage ist ja, was bedeutet das, wann kann das Kino, wenn man das sozusagen als den eigentlichen Ort, wo es ja, wofür es dann produziert wird, in der Regel, wenn der Ort erstmal gesperrt bleibt und selbst wenn dann irgendwann im Herbst vielleicht gesagt wird, alle zwei Reihen mit Abstand von 2 Metern, dann heißt es eine Auslastung von 30-40%. Und das halten ganz viele Kinos einfach nicht durch. Es wird einen Kahlschlag geben dabei. Und die Frage ist, was wird da an Kinokultur damit auch zerstört? Also inwieweit ist das, in 3 Jahren kann man das nicht mehr hochfahren. Also wenn in einem Kino ein Supermarkt drin ist, dann kommt da kein Kino mehr rein. Und das, finde ich, ist die eigentliche Bedrohung.
Was muss getan werden? Muss dann vielleicht die öffentliche Hand doch eingreifen, noch mehr eingreifen?
Ja, ich glaube, das ist eine generelle Frage, die sich da nochmal besonders stellt, nämlich dass Kredite alleine nicht weiterhelfen, weil die Kredite müssen irgendwann zurückgezahlt werden. Ich glaube, es geht darum, wenn wir diese Kultur erhalten wollen, muss es Zuschüsse geben. Ganz wahres Geld im wahrsten Sinne des Wortes, was eben nicht zurückgezahlt werden muss, weil sonst investiere ich nicht mehr, sonst schieben wir es raus, den Konkurs meinetwegen mit dem Kredit, aber dann kommt er trotzdem, weil irgendwann muss der zurückgezahlt werden und wenn dann eben eine Auslastung von 30-40% Maximum nur möglich ist, dann können diese Kredite nicht zurückgezahlt werden. Da haben wir die Konkurswelle in 1 oder 2 Jahren.
Gut, aber das fordern ja irgendwie alle Bereiche. Ja, das ist ja das große Problem, was wahrscheinlich auch Politik gerade hat, eigentlich zu sortieren und festzustellen, sie muss sich ja irgendwann entscheiden. Muss man das nicht auch in Kauf nehmen dann?
Nee, also ich glaube, es geht sozusagen auch hier erstmal um eine Grundsicherung. Also ich nehme mal jetzt die ganzen Freien, ja, die eben kein Kurzarbeitergeld bekommen, die eben nicht angestellt sind. Wir kriegen 5.000 Euro für Solo-Selbstständige, einfach um ein Beispiel zu sagen. Und aber Krankenversicherung, Altersvorsorge und so weiter darf nicht mehr zusätzlich abgesetzt werden, sondern reine Betriebskosten. Das heißt, viele Leute fallen da einfach in die Armutsspirale rein. Ja, das betrifft jetzt nicht nur den Kinobereich, sondern überhaupt den Kunstbereich. Und insofern glaube ich schon, dass es nicht nur darum geht, jetzt allgemein zu sagen Zuschüsse, sondern nochmal branchenspezifisch sehr genau hinzugucken. Und da ist die Kunst besonders hart gefordert.
Ich will sie gar nicht abwürgen, weil das Thema Grundeinkommen, gerade bei Künstlern, das ist auch noch Thema bei uns. Ich möchte jetzt trotzdem noch mal ein bisschen auf die Filmindustrie zu sprechen kommen. Es gibt ja auch Krisengewinner, hätte ich gesagt. Kriegsgewinner will ich gar nicht sagen. Nämlich die Streamingdienste. Wird das Kino vor der Krise hinterher wieder so sein wie nachher? Bestimmt doch nicht.
Denn ja, das kommt dazu.
Die meisten Sachen werden doch jetzt gestreamt. Das sehen wir in allen möglichen Produktionen.
Absolut.
Von James Bond
über alles. Ja, das merke ich auch ganz viele Menschen um mich herum, also die immer noch gesagt haben, ja gut, vielleicht gehe ich zu einem Streaming-Anbieter ab und zu. Die haben inzwischen 3 oder 4 abonniert. Und das ist natürlich auch bequem. Also ich sehe es bei meinem Sohn, der ist bestimmt seit 2 Jahren schon nicht mehr ins Kino gegangen ist mit seinen Freunden. Das heißt, wir waren ja vorher schon in einer beginnenden Krise, dass einfach ganz viele jüngere Menschen sich absolut auf die YouTube- und die Streamingdienste eingelassen haben und das Kino da schon vielleicht ab und zu einmal im Jahr noch einen Sonderausgang sozusagen mal organisiert wurde. Das heißt, diese Krise verstärkt sich jetzt natürlich, wenn ganz viele Leute sagen, gut, ich abonniere jetzt die Streamingdienste, dann wenn ich sie bezahle, dann will ich sie auch nützen. Das heißt, auch da muss man nochmal sehr kämpfen und ich hoffe, sozusagen das positive Szenario ist, dass, wenn es einen Impfstoff gibt, dass ganz viele Leute sagen, so jetzt genug vom Sofasessel und genug von meiner Großbildleinwand. Ich möchte wieder andere Leute treffen und die treffe ich im Kino, weil Kino ist, wenn man so will, das Ereignis, wo ich anderen begegnen kann, wo ich unmittelbar danach mit anderen über einen Film sprechen kann, mich auseinandersetzen kann. Also dieser Ort der Begegnung, der muss erhalten bleiben und der wird auch erhalten bleiben. Bloß ist meine große Sorge, dass wir eben erstmal in ein tiefes Tal hineintreten, was die Produktion angeht, aber auch was dann die Auswertung angeht, sprich das Kino selbst. Und da müssen wir durch.
Ganz kurze, wirklich kurze letzte Frage noch dazu. Die 20 größten Filmfestivals haben ja jetzt beschlossen, also Berlinale, Cannes, Venedig, Toronto, dass sie ein kostenloses Online-Festival machen bei YouTube, ausgerechnet vom 29. Mai bis 7. Juni. Ist das dann eine gute Idee?
Ja, es ist zumindest mal eine gute Idee, dass bestimmte Filme, die möglicherweise sonst nicht gesehen worden wären, eine Plattform kriegen. Ja, das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, weil sie nochmal anders beworben werden. Aber nochmal, ich glaube, ein Festival, das Schöne daran ist ja genau eben, wenn ich über die Begegnung gesprochen habe, die Auseinandersetzung, der Raum, den ich mit anderen teile, die Atmosphäre, die mich plötzlich mit ergreift, wenn andere Menschen tief berührt sind und ich das mit einem anderen Menschen teilen kann, das ist ja Kino. Das ist ein Ort der Emotion, der, wenn man so will, Sauerstoff ins Hirn bringt und ins Herz. Und das ist das Schöne und das wird kein Online-Festival ersetzen können und soll es auch nicht.
Kultur ist Ländersache, wie wir alle wissen. Und ob das in dieser Krise immer hilfreich ist, darüber wird auch noch zu reden sein. Für die Unterstützung von Künstlern, wir haben es ja gerade schon angesprochen im Gespräch mit dem Regisseur Andres Feil, der bei mir zu Gast ist, gibt es ja ganz unterschiedliche Vorstellungen. In Berlin zum Beispiel konnten sie als Solo-Selbstständige 5.000 Euro Soforthilfe beantragen, in Baden-Württemberg 1.800 für 6 Monate, muss man sich auch mal vorstellen. Und in NRW waren es 2.000, aber die Töpfe waren schnell leer. Andres Feil, war das ein Tropfen auf dem heißen Stein bislang?
Also die Modelle sind eben sehr unterschiedlich. Gerade Baden-Württemberg hat jetzt ja zugesichert, jedem Künstler 1.000 oder 1.100 monatlich auf 6 Monate zu zahlen. Also insofern kommt da wieder was drauf. Also man merkt hier die sozusagen Herausforderung des Föderalismus. Und es ist natürlich für viele, wenn man sich jetzt anguckt, was tatsächlich an regelmäßigen Ausgaben auf einen Künstler, auf einen Selbstständigen zukommen, von Krankenversicherung bis, wer es sich leisten kann, auch Altersvorsorge. All das wird ja nicht aufgefangen. Das heißt, da drückt es ganz viele in die Existenznot. Mhm. Das wird ja auch immer wieder sehr klar formuliert. Und ich glaube, da muss von Bund und Ländern auch noch unbedingt mehr geleistet werden. Also es kann nicht sein, dass man in sozusagen guten Zeiten sagt, das ist ein Lebensstoffkunst, ja, das gehört nicht nur, das ist ein Grundstoff, ja, und dann, wenn man jetzt in einer Krise ist, heißt es, naja, das muss irgendwie, müssen wir da noch ein bisschen was abdrücken, aber wie es den Einzelnen wirklich geht, genau wollen wir da nicht hinschauen.
Ja, dagegen genau hat sich zum Beispiel die Kulturstaatsministerin Monika Grütters auch bei hier bei uns im Interview sehr gewehrt. Sie hat nämlich gesagt,
was ich nicht in Ordnung finde, ist, diese Riesenprogramme, die speziell für Künstler und Selbstständige gemacht worden sind, das Sozialschutzpaket mit 10 Milliarden, die Soforthilfen mit 50 Milliarden einfach schlecht zu reden. Vielleicht kriegen einige Künstler es nicht mit, obwohl das auf allen Homepages steht und die Soforthilfen, glaube ich, auch wirklich bei Buchhändlern, bei Kinos, bei Ateliers, bei Galeristen und bei Musikclubs auch alle angekommen sind. Aber dass unsere Kollegen die Programme schlecht reden, das verstehe ich nicht.
Also man muss ja erst mal sagen, sie sind sehr schnell ausgezahlt worden, die Hilfen. Also das hat hervorragend funktioniert. Aber 5.000 Euro, jetzt muss man mal ausrechnen, also ungefähr 3 Monate, ja, das sind dann nach meinen Berechnungen so 1.600. Das bei allen Grund- und weiteren Kosten, die man als Solo-selbstständiger Künstler ja hat, vor allem dann, wenn alle Einnahmen wegbrechen, ja, also Theater schließen, Konzerte sind nicht mehr möglich, Auftritte sind nicht mehr möglich und so weiter, dann sind diese 1.700 auf 3 Monate nicht wirklich sehr üppig.
Ja. Was wäre denn eine gute Idee dann, Ihrer Meinung nach?
Also ich glaube,
sowas wie ein Grundeinkommen?
Dass es zwei Möglichkeiten gäbe für Künstler. Das eine ist, dass man sozusagen die Idee des Kurzarbeitergelds einfach wörtlich nimmt. Das heißt, jeder Künstler gibt ja ungefähr sein Jahreseinkommen an bei der Künstlersozialkasse. So, wenn man sagt, 60 oder 70 oder 80% dieses geschätzten Jahreseinkommens werden ausbezahlt. Und nur dann derjenige, der tatsächlich verdient, am Ende über die Steuer, muss es zurückzahlen, ja, um da eine Fairness reinzubringen. Aber dann hätten wir eine selbstverständliche Grundsicherung, die eben, dann ist der Künstler gleichgestellt einem Angestellten bei VW oder in der Stahlindustrie oder wie auch immer. Und ich finde, das ist ein Akt der Fairness, wenn man die Kunst genauso ernst nimmt wie den Beitrag eines Stahlarbeiters.
Wobei, das jetzt wird es ja richtig kompliziert, nicht? Weil die Festangestellten im Kunstbereich, die haben ja schon Kurzarbeitergeld, also die sind ja gleichgestellt, also die Angestellten in den großen Häusern. Nicht jeder Künstler ist in der Künstlersozialkasse versichert. Das weiß man auch, nicht jeder Solo-Selbstständige. Also so eine Berechnung kann dann auch nicht allen gerecht werden. Ja?
Dann müsste man ja eben genau schauen, wie schafft man eine Lösung über die Künstlersozialkasse, diese Beiträge hinaus. Ich glaube, auch das ist möglich, wenn man generell sagt, auch ein Solo-Selbstständiger, der jetzt nicht in der KSK ist, auch da gibt es ja ein Jahreseinkommen, nämlich steuerlich, was erfasst wurde. Und dem kann man ja auch 60 oder 70% von diesem Jahreseinkommen geben. Wichtig finde ich, um es fair zu halten, dass man dann 2 Jahre später bei der Steuererklärung guckt, also wer hat aus welchen Gründen auch immer das Glück gehabt, dass er vielleicht mehr oder wie auch immer zumindest genauso viel verdient hat, dann muss das entsprechend zurückgezahlt werden. Ansonsten ist es dann wirklich sozusagen wie bei einem Koma, wo man sagt, es gibt jetzt nach diesem Einfrieren der Einnahmen, wird das zu 100% ausgeglichen. Und ich glaube, das schafft wieder eine Kreativität. Also wenn man Kunst sozusagen als Lebensstoff ernst nimmt in der Gesellschaft, dann ist Angst ein ganz schlechter Motor.
Aber da sind wir doch wieder bei der Krux auch des Föderalismus, nicht? Also man müsste dann ja eigentlich auf Bundesebene so etwas lösen.
Da könnten die Länder sich anschließen, weil, wie gesagt, Baden-Württemberg tut es im Prinzip jetzt mal mit einem bedingungslosen Grundeinkommen, auch wenn das
so nicht heißt,
aber de facto ist es so für Künstler. Da gibt es eben verschiedene Modelle und auch das wäre eine Möglichkeit zu zeigen, wir nehmen die Sorgen der Künstler ernst und wir probieren gleichzeitig ein gesellschaftliches Modell aus, weil nichts anderes heißt es ja, dass wir Existenzsorgen nehmen und dann schauen, in dem Sinne, wenn die Not mich täglich nicht mehr drückt, dann kann ich natürlich auch wieder kreativ werden und einen gesellschaftlichen Beitrag in welcher Form auch immer leisten. Und das ist ja die Idee des Grundeinkommens, also Arbeit und Einkommen zu trennen. Und im Prinzip wird genau das jetzt in einem Modellversuch, auch wenn es sich anders tituliert, ausprobiert. Und da sind wir wieder bei den Chancen der Krise. Warum das nicht dauerhaft?